HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wir haben ein großes Ziel, nämlich, dass erneute flächendeckende Schließungen von Kitas und Kindertagespflege unbedingt verhindert werden sollen. Teach
your children well. Nach den Wochen der Schulschließungen und des eingeschränkten Regelbetriebs brauchen unsere Schülerinnen und Schüler einen regulären Schulunterricht, soweit dies vor Ort organisatorisch und personell möglich ist.
Wir waren doch sehr erstaunt, dass nach den Sommerferien eben dieser Weg gegangen wurde, anstatt das Modell von vorher vielleicht zu verbessern. Teach
your children well. Niemand erwartet, dass unter den aktuellen Bedingungen alles reibungslos läuft, keine Fragen. Aber gelungen ist der Schulstart mit Sicherheit nicht.
Also konzeptionell ist das alles unausgegoren und ich erlaube mir das Fazit eine Katastrophe. Teach
your children well. Wir sind zu wenig Leute in den Kitas. Wir brauchen mehr Personal, um das alles richtig umzusetzen. Und die kindgerechte Bildung kann nur mit mehr Personal laufen.
Also 24 Kinder in der 3- bis 6-jährigen Gruppe ist sportlich. Da jedem Kind, einzelnen Kind gerecht zu werden, das ist schon eine Herausforderung. Teach
your parents well. Alles dafür zu tun, dass unsere Kinder nicht Verlierer der Pandemie sind. Ihre Bildung, ob Kita oder Schule, muss mit das Allerwichtigste sein. Und ich meine alle Kinder, egal aus welchem familiären Umfeld. Die Schule darf niemanden zurücklassen.
Die Entschlossenheit ist da, klingt ja auch gut. Wir müssten alles dafür tun, sagt Kanzlerin Merkel, dass unsere Kinder nicht Verlierer der Pandemie sind. Kann das gelingen? Im März hieß es, die Pandemie stoppen, also Kita zu, Schule zu, diese Zeit ist vorbei. Aber das Virus ist noch da und damit die Herausforderung, Schul- und Kita-Betrieb mit dem Pandemiemodus zu vereinbaren. Die Kinder gehen zwar wieder in die Kita, aber ob das Personal Maske trägt oder nicht, wie die Hygienesituation real aussieht, hängt von Einzelentscheidungen ab. In den Schulen sind die Klassenzimmer wieder voll, aber die Routine fehlt im Schulalltag. Spätestens, wenn nach einem Infektionsfall entschieden werden muss, was für die Klasse daraus folgt. Oder wie für Bildungsgerechtigkeit gesorgt wird, wenn Kinder in Quarantäne geschickt werden, von ausgereiften digitalen Konzepten ganz zu schweigen. Experten sehen gar die Gefahr einer verlorenen Generation. Was kann helfen? Der neue Corona-Kita-Rat will Bund, Länder, Kommunen, Eltern und Experten für einen regelmäßigen Austausch zusammenführen. Und auch die Schulen arbeiten mit Hochdruck an Lösungen. Denn mittlerweile ist beim Thema Kinder und Corona allen klar, es geht nicht nur darum zu klären, wie ansteckend Kinder sind, es geht auch darum, wie sie selbst heil durch diese Krise kommen. Reichen die Bemühungen, fragen wir heute unter dem Titel Kinder ohne Lobby, Bildung in der Ausnahmesituation. Um die Folgen dieser Ausnahmesituation für die Kleineren abzumildern, hat sich also gestern Abend in Berlin auf Initiative von Bundesfamilienministerin Giffey zum ersten Mal der Corona-Kita-Rat zusammengesetzt. Er soll dazu beitragen, dass es mehr Verlässlichkeit bei der Kinderbetreuung gibt. Nur, wie soll das gewährleistet werden? Kilian Pfeffer berichtet.
Einigkeit bei der ersten Sitzung des Corona-Kita-Rats. Es soll alles Mögliche dafür getan werden, damit Kitas nicht noch einmal flächendeckend schließen müssen. Zu fatal, zu belastend war die Situation für Eltern und Kinder im Frühjahr. Jetzt aber kommt der Herbst und damit die Erkältungszeit. Das treibt viele Eltern um, erklärt Bundesfamilienministerin Giffey.
Was passiert, wenn die ersten Schnupfennasen kommen? Wird mein Kind dann ausgeschlossen von der Kinderbetreuung oder kann es in die Kita gehen? Und darüber haben wir heute hier viel gesprochen. Da ist der Wunsch eben nach einfachen, nach klaren, nach einheitlichen Regelungen sehr deutlich geworden.
Die Hoffnung, mit einem Schnupfen soll ein Kind weiter betreut werden dürfen, solange es kein Fieber hat. Doch das kann der Corona-Kita-Rat nicht beschließen, er kann nur Ratschläge geben. Die Entscheidungen treffen müssen dann die Länder, die für die Kindertagesstätten zuständig sind. Föderalismus eben. Es ist sinnvoll, wenn die Länder auf den Corona-Kita-Rat hören, wenn das gleiche Infektionsgeschehen an verschiedenen Stellen auch zu gleichen Maßnahmen führt, sagt Katrin Bock-Famuller, Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung.
Und insofern wäre meine Hoffnung zumindest, dass die Bundesländer auch verstehen, dass es hilfreich sein kann, sich stärker abzustimmen, weil in dem Moment, wo Maßnahmen eine größere Akzeptanz finden, werden sie auch besser umgesetzt.
Nun kommen einmal pro Monat Vertreter von Ländern und Kommunen, Kita-Trägern, Gewerkschaften, dem Bundesverband für Kindertagespflege und der Bundeselternverband. Elternvertretung zusammen, beziehungsweise nehmen coronagerecht an einer Schalte teil. Der Rat soll, wie es in der Pressemitteilung des Familienministeriums heißt, den Regelbetrieb begleiten, die Entwicklungen bundesweit bewerten und gemeinsam Lösungen finden. Hier läuft man verbal wie auf rohen Eiern, so scheint es, um zu vermeiden, dass die Länder sich bevormundet fühlen. Damit der Rat seine Ratgeberfunktion erfüllen kann, läuft parallel eine Studie, durchgeführt vom Robert-Koch-Institut und dem Deutschen Jugendinstitut.
Die deutschlandweite Studie untersucht aus medizinischer und sozialwissenschaftlicher Sicht, was die Pandemie für Kitas und die Tagespflege, Kinder und Eltern bedeutet. Welche Infektionsrisiken bestehen in diesen Netzwerken? Vor welchen Herausforderungen stehen sie dabei?
Ein wichtiger Bestandteil der Studie: Die Kita-Leitungen und die Erzieherinnen und Erzieher sollen mit Hilfe eines Registers regelmäßig Auskunft geben, wie viel Personal zur Verfügung steht oder wie die Raumsituation ist. Und so eine Faktengrundlage für die Empfehlungen des Rates liefern. Rund 11.000 Kitas haben sich schon registriert, berichtet Franziska Giffey erfreut.
Das ist ein Fünftel aller Kitas in Deutschland. Das ist ein sehr guter Wert. Das Deutsche Jugendinstitut sagt, wenn wir also 10.000 Kitas haben, dann können wir mit dieser Zahl eine sehr gute Aussage über die Situation in den Kitas machen.
Vor 3 Wochen erst hat die Registrierung begonnen. Offenbar trifft die Initiative einen Nerv. Die Kitas wollen auf ihre Situation aufmerksam machen. Stichwort Personal. Die Bildungsexpertin Katrin Bockfer-Muller weist darauf hin, dass es schon vor Corona in vielen Kitas wegen der Personalknappheit schwierig war, Kinder individuell zu fördern, den Bildungsauftrag zu erfüllen.
Und wir sehen jetzt mit Sorge im Grunde genommen, dass ja auch mit weiteren Auflagen in der Corona-Pandemie, wenn es beispielsweise zu festen Gruppen kommt, sich die Personalsituation weiter verschärft. Und zudem vermutlich auch, dass ein Teil der Fachkräfte aufgrund der Corona-Pandemie auch nicht in den Kitas beschäftigt werden kann.
Weil die Erzieherinnen und Erzieher etwa wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören könnten. Hier drohen also weitere personelle Engpässe. Und das könnte sich ungut auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Das alles soll nun der Corona-Kita-Rat im Blick behalten und entsprechende Empfehlungen formulieren.
Der Corona-Kita-Rat ist zum ersten Mal zusammengekommen und die Situation in den Kitas soll besser erforscht werden, Kilian Pfeffer berichtete. Vor allem soll eine flächendeckende Schließung vermieden werden, wie wir sie im Frühjahr erlebt haben. Professor Aladin El-Mafalani, Bildungs- und Migrationsforscher an der Uni Osnabrück und Autor von Mythos Bildung. Guten Tag.
Guten Tag, grüß Sie.
Ist denn das richtige Ziel, die richtige Priorität zu sagen, vor allen Dingen eine Schließung vermeiden?
Naja, das ist ein guter erster Schritt in jedem Fall, denn beim letzten Shutdown haben wir als erstes die Bildungsinstitution geschlossen und die Bildungsinstitution als letztes wieder vernünftig geöffnet. Und man sollte dafür sorgen, so wäre jetzt meine Position, dass sollten wieder strengere Regeln ergriffen werden müssen, dann die Bildungsinstitutionen eher am Ende erst kommen bei den Schließungen, also als letztes geschlossen werden, also genau andersherum, wie es beim ersten Shutdown war. Denn so ein Shutdown hat für Kinder gerade in wichtigen Entwicklungsphasen natürlich eine ganz andere Bedeutung, ganz andere Folgen als für Erwachsene. Also im Hinblick auf Gesundheit, von Bewegung und motorische Entwicklung bis hin zu handfester Kindeswohlgefährdung. Aber auch ganz langwierig, was die Lebenschancen angeht, die Bildungschancen und. Also ein Shutdown in wichtigen Lebensphasen ist ganz anders zu bewerten als bei Erwachsenen, bei Ihnen und mir.
Ist das denn dann auch gut, dass man jetzt mal sagt, jetzt wir müssen alle an einen Tisch holen, die damit zu tun haben? Also wie wichtig ist dieser Austausch der beteiligten Instanzen?
Das ist gerade deshalb offensichtlich nötig, weil wir uns nicht daran gewöhnt haben, Kinder systematisch mitzudenken. Wir denken eher an Eltern und verlassen uns dann mehr oder weniger darauf, dass die schon irgendwie wissen, was zu tun ist. Und das ist ja häufig auch der Fall. Allerdings haben wir unsere Systeme in den letzten Jahren und Jahrzehnten so umgestellt, gerade damit Mütter und Väter arbeiten können, haben wir Ganztagsschulen, haben wir Kita, auch Ganztagskitas, auch für sehr junge Kinder. Und dementsprechend hat sich die gesamte Infrastruktur und die Lebenswirklichkeit in Familien daraufhin angepasst. Und dann ist es umso schwerwiegender, wenn wir dann einfach schließen. Besonders aber, nochmal betont, denken wir dann immer an die Eltern. Ich meine, warum haben wir den Kita-Ausbau gemacht? Das Hauptmotiv war, dass Mütter und Väter arbeiten können, was ja nicht verkehrt ist. Aber man hat selten an die Kinder gedacht und offensichtlich brauchen wir jetzt ein Gremium, damit aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Professionen, mit verschiedenen Interessen zumindest versucht wird, dass Kinder, also die Perspektive von Kindern, die Rechte von Kindern und die Interessen und das Wohl der Kinder zu berücksichtigen systematisch. Von alleine scheint das ganz offensichtlich nicht zu klappen. Das hat man nicht zuletzt daran gesehen, dass wir sehr spät, als der Shutdown kam, darüber gesprochen haben, ob das nicht vielleicht auch Auswirkungen auf die Gesundheit, gerade das, weshalb wir den Shutdown gemacht haben, auf die Gesundheit der Kinder haben wird.
Jetzt haben Sie es eben schon angedeutet, Sie haben das in einem anderen Interview schon mal am Anfang der Schließungen, die Sie gerade auch schon beklagt haben, noch drastischer formuliert, dass es einfach, dass man nicht auf die Kinder guckt, sondern Sie haben auch so, oder sind so weit gegangen zu sagen, da droht eine verlorene Generation heranzuwachsen. Wer leidet da besonders? Wer ist verloren?
Also erstmal leiden darunter Kinder und Jugendliche ganz im Allgemeinen. Man muss ja bedenken, es waren nicht nur 6 Monate die Schulen und Bildungsinstitutionen geschlossen, sondern ganz weitgehend auch das gesamte Sportangebot, Musik, Kunst und Kultur, die Möglichkeiten, Freundschaften zu schließen. Diese ganzen Soft Skills, die man erlernt im Umgang mit Gleichaltrigen, das war alles stark eingeschränkt. Und die Kinder und Jugendlichen waren sozusagen beschränkt auf ihre Familie und ihr engeres Umfeld. Und dann kommt es natürlich darauf an, und jetzt kommen wir nicht mehr zu allgemeinen Dingen, sondern dann zu sozialer Ungleichheit, zu Benachteiligung. Denn dann kommt es darauf an, wer ist meine Familie und in welchem Umfeld wachse ich auf? Und können mir meine Eltern helfen? Habe ich ein anregendes Umfeld? Und. Und dann kommt eine Weisheit, die häufig im Alltag untergeht, dass nämlich ohne die Bildungsinstitution, ohne Kita und ohne Schule die Ungleichheit viel größer wird als mit Kita und mit Schule. Wir kritisieren immer die Bildungsinstitutionen, weil sie nicht in gewünschtem Maße ungleiche Chancen ausgleichen. Aber ohne diese Institution wird das Ganze noch viel stärker. Und dementsprechend, man muss sich nur in die Lage versetzen von Zweit- oder Drittklässlern, die praktisch während des Shutdowns ja mitten dabei waren, die Grundtechniken, die kulturellen Grundtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen zu erlernen. Dann kam eine 6-monatige Pause und jetzt natürlich enorm wichtig gewesen in der Zeit, wie sind die Lehrkräfte umgegangen während der Zeit, aber auch was haben die Eltern gemacht. Wenn wir das einfach nur eine Analogie ziehen zur allgemeinen Bildungsforschung, gerade bezogen auf lange Sommerferien, das stellt man fest, dass dort die Schere auseinandergeht in den Ferien. Und dementsprechend kann man wirklich zusammenfassen, dass die Institutionen sind eigentlich der einzige Ort, an dem Kinder ziemlich gleich behandelt werden. Und dementsprechend ist das Ungünstigste, gerade wenn wir über soziale Ungleichheit bei Kindern sprechen, dass die Institutionen schließen.
Das heißt, dass diese Priorität auf jeden Fall die Schließung vermeiden, ist auf jeden Fall richtig und gut. Aber Sie haben jetzt ja auch betont, es muss ja auch in diesen Einrichtungen was passieren. Welche Hilfe brauchen die, damit sie jetzt mit diesen besonderen Herausforderungen trotzdem diese wichtige Arbeit leisten können?
Ich will da nicht ins Detail gehen, denn die Rahmenbedingungen, und das muss man erstmal sehen, sind je nachdem, wo wir gucken, vor Ort, in welcher Altersklasse, in welcher Region, sehr unterschiedlich. Was ich nur betonen möchte, ist, dass es erstmal darum geht, dass sie jetzt nicht mehr schließen. Aber durch 6-monatige Pausen ist davon auszugehen, wenn man jetzt sozusagen Querschlüsse ziehen möchte zu bekannten Studien, die natürlich nie eine Pandemie berücksichtigt haben, aber aus denen man schon etwas auf diese Situation jetzt übertragen kann, dann ist es das, dass durch diese 6-monatige Pause und durch die Tatsache, dass jetzt der Regelbetrieb nicht so richtig vollständig greift, haben wir die Problematik, dass es bestimmte Entwicklungsstörungen, Kompetenz, auch im Hinblick auf die Kompetenzentwicklung, auf das Lerngeschehen der Kinder gibt, die man nicht ausgleichen kann, wenn man irgendwann in einem halben Jahr, in einem Jahr einfach nur noch Business as usual macht, sondern wenn man das ausgleichen möchte, was in zunächst 6-monatigen Shutdown und dann vielleicht jetzt 6-monatige,
Sondersituation, ja.
Genau. Wenn man das ausgleichen möchte, dann muss man eine enorme Bildungsoffensive vollziehen. Und dabei denke ich ganz besonders an die Kleinsten. Also gerade je jünger man ist, umso schwerwiegender können diese nachhaltigen und wahrscheinlich noch in Jahren, wenn wir nicht aktiv was dagegen tun, messbaren Einschnitte in die Entwicklung der Kinder haben.
Schließung vermeiden ist gut, aber wir brauchen grundsätzlich eigentlich eine Bildungsoffensive, um das aufzufangen, was da jetzt in diesen Monaten passiert, sagt Professor Aladin El-Mafalani, Bildungs- und Migrationsforscher an der Uni Osnabrück. Ganz herzlichen Dank. Kinder ohne Lobby, Bildung in der Ausnahmesituation, der Tag in HR2 Kultur. Schon vor Corona schwärmten manche von den guten alten Zeiten, die mythisch verklärt mit dem puren Kinderglück verbunden sind. Hat nicht immer mit der Realität der guten alten Zeit zu tun, aber in der Literatur von Astrid Lindgren funktioniert's. Zum Beispiel in Die Kinder aus Bullerbü.
Das Allerlustigste in den Weihnachtsferien war das Festessen bei Tante Jenny. Wir alle aus Bullerbü waren Sonntag nach Neujahr zu ihr eingeladen. Viele, viele Stunden mussten wir mit dem Schlitten fahren, um zu ihr zu kommen. Mama weckte uns ganz früh und mummelte uns in eine gewaltige Menge Jacken und Schals. Ich war sicher, dass ich ersticken würde, bevor ich das Festessen erreichte. Trotzdem kam Mama noch mit einem Extraschal angelaufen, den sie mir um den Kopf binden wollte. Aber da sagte ich zu ihr, wenn sie die Absicht habe, mich wie ein Schreckgespenst vor Tante Jenny treten zu lassen, käme ich nicht mit. Wir fuhren in unserem Korbschlitten. Auf dem Kutschbock saß Papa. Um nicht zu frieren, hatte er riesige Strohschuhe an den Füßen. Wie hörte es sich hübsch an mit all den Glöckchen? Wir waren so vergnügt, dass wir sangen. Doch Mama sagte, wir sollten damit aufhören, weil wir sonst zu viel kalte Luft schluckten. Aber wir schrien alles Mögliche zu Ole hinüber, der im Schlitten hinter uns saß. Und er gab es schreiend an Britta und Inge weiter.
Da sind sie nur auf dem Weg zum Festessen, die Kinder aus Bullerbü. Es geht noch weiter, noch ausgelassener. Unbeschwerte literarische Kinderwelt, in der gesungen und gelacht und geschrien wird und ein Stück Stoff am Kopf nur zum Ohrenwärmen im Einsatz ist. Die Kinderbetreuung in Corona-Zeiten birgt zweifelsohne besondere Herausforderungen. Aber schon seitdem es Kitas gibt und besonders seitdem es so einen hohen Bedarf an Kinderbetreuung gibt, läuft die Diskussion. Wie kann man für angemessene Ausstattung und einen guten Personalschlüssel sorgen, um die Betreuung und die frühkindliche Förderung in den Einrichtungen zu gewährleisten? Denn das wird manchmal vergessen. Kitas sind keine reinen Betreuungs-, sondern Bildungseinrichtungen. Und dieser Auftrag ist für viele trotz der politischen Bemühungen nicht zu erfüllen, klagt die Bertelsmann-Stiftung mit einer neuen Studie. Tim Belke berichtet über das Ländermonitoring frühkindliche Bildungssysteme.
Von Rahmenbedingungen, in denen Bildung und Erziehung gelingen können, sind viele Kitas noch entfernt. Zwar tut sich etwas beim Kita-Ausbau in Deutschland. In den letzten Jahren sind viele Plätze geschaffen worden, die Personalschlüssel haben sich fast überall verbessert, aber es reicht nicht. Zu dem Schluss kommt die Bertelsmann-Stiftung in ihrem neuen Ländermonitoring frühkindliche Bildung. Stiftungsvorstand Jörg Träger.
Im Bereich der Personalausstattung und auch der Ausbildungsqualität des Personals gibt es weiterhin erheblichen Verbesserungsbedarf und auch große Unterschiede eben in Deutschland zwischen den Bundesländern.
Die Stiftung hat offizielle Statistiken ausgewertet. Zum Stichtag März 2019, also weit vor der Corona-Pandemie, kamen demnach 8,8 Kindergartenkinder auf eine Fachkraft. Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt einen Personalschlüssel von maximal 7,5 Kindern pro Erzieherin oder Erzieher. Während die meisten westdeutschen Bundesländer etwas besser dastehen, kommen in Ostdeutschland rechnerisch 3 Kinder mehr auf jede Fachkraft. Dafür ist das Personal dort besser ausgebildet. Es gibt verhältnismäßig weniger Assistenzpersonal wie Kinderpflegerinnen und dafür mehr voll ausgebildete Erzieherinnen. Um die Folgen von Personalmangel und fehlender Fachkompetenz einzuschätzen, hat die Fernuniversität Hagen im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung Kita-Teams befragt. In der qualitativen Studie kam heraus, dass die reine Betreuung zwar gewährleistet ist, die Aspekte Erziehung und Bildung aber häufig zu kurz kommen, so Träger.
Und Kita ist eben mehr als nur Betreuung. Chancengerechtigkeit wird im Kindergarten gestaltet und deswegen brauchen Kinder im Kindergarten Bildung, sie brauchen Erziehung, damit sie die Grundlage bekommen für ein fröhliches, gesundes und erfolgreiches Leben.
Viele Befragte sprachen von einem Spagat zwischen dem eigenen Bildungs- und Erziehungsanspruch und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Auch Ursula Reinsch kennt dieses Spannungsverhältnis. Sie leitet eine Kita mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in Bielefeld. Bildung ist dort also durchaus ein Thema, aber...
Also 24 Kinder in der 3- bis 6-jährigen Gruppe ist sportlich. Da jedem Kind, Einzelkind gerecht zu werden, das ist schon eine Herausforderung. Der Wunsch wäre natürlich eine Gruppenreduzierung, das ist klar.
Die empfiehlt auch die Bertelsmann-Stiftung. Dazu müssen vor allem Fachkräfte her. Bund, Länder und Kommunen, Wohlfahrtsverbände und die Gewerkschaften müssten daher gemeinsam attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen schaffen und eine angemessene Bezahlung sicherstellen.
Mehr Geld, mehr Personal, das sind bekannte Forderungen, ganz ohne und schon vor Corona, die auch nach der Studie der Bertelsmann Stiftung zu hören sind. Familienministerin Giffey hat gleich widersprochen, gute Arbeit ließe sich nicht nur am Betreuungsschlüssel festmachen, hat sie gesagt. Dr. Jörg Maywald von der Deutschen Liga für das Kind, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Was brauchen Kitas denn sonst als eine gute Ausstattung, wenn sie das Beste für die Kinder erreichen wollen?
Also zunächst mal hat mich übrigens sehr gefreut, dass Sie Bullerbü und Astrid Lindgren eingespielt haben, weil wir ja bei Bildung immer noch an schulische Bildung denken, also vor allem an das kognitive Lernen. Und Bildung ist ja viel mehr. Gerade in der frühen Kindheit geht es eben auch um das Soziale, das Emotionale, die Bewegung, die Musik, die Kunst. Das gehört ja alles dazu. Das heißt, natürlich sind Kitas nicht nur Betreuungs-, sondern Bildungs- und Erziehungseinrichtungen in einem ganzheitlichen Bildungsverständnis. Das kostet Geld, ganz klar. Natürlich bin auch ich für bessere Strukturen, also kleinere Gruppen, ein geringerer Fachkräfte-Kind-Schlüssel. Auch die Raumausstattung ist sehr wichtig, gerade übrigens in Corona-Zeiten. Aber es braucht tatsächlich mehr, weil mehr Geld im System nicht automatisch auch in allen Bereichen zu mehr Qualität führt. Und da sind wir bei vielen anderen Faktoren. Einer ist übrigens, dass Kitas heute ja weitaus vielfältiger sind. Das heißt, Kinder aus ganz unterschiedlichen Weltregionen, aus sozialen Schichten, auch Kinder mit und ohne Behinderung kommen dorthin. Das heißt, die Ansprüche sind deutlich gestiegen und das heißt auch, dass die Qualität der Ausbildung steigen muss, dass die Orientierung der Fachkräfte nicht mehr alleine auf das Kind sein kann, sondern auch die Elternarbeit, die Vernetzung im Sozialraum, die sogenannten mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten, wie es im Fachjargon heißt, sind sehr, sehr wichtig geworden. Kinder verbringen so viele Stunden in diesen Einrichtungen, dass die Zusammenarbeit mit der Familie extrem wichtig geworden ist. Das heißt, die Qualität wird ein ganz wichtiger Faktor neben den quantitativen und strukturellen Ausbau.
Aber wenn Sie das jetzt so nennen, mittelbare pädagogische Fähigkeiten und Tätigkeiten, die gibt's ja, die müssen ja auch Platz haben in dem Kita-Alltag. Ist dafür zu wenig Platz oder wie kann man jetzt da was aufwerten, ohne dass man nicht auch darauf achten muss, dass genug Leute da sind?
Also wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel, das sei gleich schon mal vorweg gesagt. Das ist auch ein großes Thema. Durch den Ausbau der U3-Betreuung, also im Krippenbereich, fehlen einfach an vielen Stellen Fachkräfte. Aber davon ganz abgesehen, was diese sogenannten mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten anbetrifft, wir haben die Leitung, die haben natürlich dafür Zeit. Aber auch die Fachkräfte in den Gruppen müssten viel mehr im Austausch mit Eltern sein können, müssten sich vorbereiten können, Nachbereitung, Projekte planen und so weiter. Und das braucht Zeit, das braucht Ressourcen. Fragen Sie mal, wie es in der Praxis aussieht. Die in Anführungszeichen normale Kita-Fachkraft hat dafür erstens kaum Zeit, zweitens macht sie sehr viel in ihrer Freizeit, oft nicht und nicht selten zu Hause oder nebenbei in der Gruppenarbeit. Das kann nicht sein. In der Schule ist es schließlich auch so, dass Lehrer und Lehrerinnen dafür extra ausgewiesene Zeiten haben. Eine Studie hat ergeben, dass im Kita-Bereich ungefähr 20% der Arbeitszeit für diese nicht mit den Kindern verbrachte Arbeiten nötig ist. Und da sind wir noch weit entfernt.
Jetzt haben Sie eben, Herr Maywald, noch das Stichwort angesprochen, Qualität der Ausbildung. Wenn man jetzt sagt, die müssen alle studiert haben, dann hat man natürlich eine Menge engagierte Leute, die vielleicht eben nicht studieren wollen, nicht in den Kitas. Geht es nicht unbedingt vielleicht um Qualifikation, sondern auch um Persönlichkeit? Also wenn ich an meine Kinder denke, dann haben sie immer am meisten aufgesaugt und mitgenommen von denen, die sie mochten, wo sie eine gute Bindung auch aufbauen konnten. Dann ging die Bildung ganz nebenbei.
Das ist natürlich richtig, dass Persönlichkeit und auch persönliche Qualitäten ein sehr wichtiger Faktor ist. Ich hoffe natürlich, dass es auch in den Hochschulen ein wichtiger Faktor ist. Also ich würde hier nicht das Gegeneinander ausspielen. Natürlich müsste sich die Hochschulausbildung dann eben auch praxisorientierter gestalten und solche persönlichen Fähigkeiten mit einbeziehen. Ich bin natürlich realistisch. Also alle Fachkräfte in den Kitas mit Hochschulausbildung zu versehen, das ist ein Fernziel, aber kann man nicht von heute auf morgen erreichen. Aber man könnte loslegen. Zum Beispiel finde ich es nicht mehr nachvollziehbar, Leitungskräfte ohne eine universitäre Ausbildung starten zu lassen. Da sind heute Managementfähigkeiten gefordert, Gesprächskompetenzen mit Eltern im Sozialraum, Zusammenarbeit mit Institutionen wie zum Beispiel dem Jugendamt oder den frühen Hilfen. Das kann man nicht mehr in einer Fachschulausbildung schaffen. Wir haben aber tatsächlich nur etwa 5-10% der Fachkräfte auf Hochschulniveau ausgebildet. Man sollte bei den Leitungen beginnen und sich dann allmählich weiterarbeiten.
Machen Sie sich auch Sorgen, wie Herr El-Mafalani, der eben gesagt hat, wir brauchen eine Bildungsoffensive, damit diese Generation nicht verloren geht. Machen Sie sich auch Sorgen um die Bildung bei den Kleinsten?
Ja, selbstverständlich. Also heute, auch das muss man sich vor Augen führen. Kinder verbringen in einer durchschnittlichen Biografie mehr Lebenszeit in der Kita als in der Grundschule. Denn sie gehen ja heute schon mit 1,5, spätestens mit 2 in die Kitas und bleiben dort bis zum Schuleintritt. Und auch die Tageszeiten sind sehr lang geworden. Es ist nicht selten, dass ein Kind ungefähr von 8:30 bis 16:30, manchmal sogar noch länger in den Einrichtungen ist. Und da geht es ganz früh um Chancengleichheit und natürlich Bildungsangebote. Wohlverstanden, nochmal, es geht nicht darum allein um kognitive Vermittlung von Wissen, sondern eben einem breiten Verständnis. Aber schon sehr früh entscheidet sich, welche Chancen ein Kind eben im späteren Leben bis ins Berufsleben hinein hat. Da ist die Kita sehr, sehr wichtig geworden.
Sagt Dr. Jörg Maywald von der Deutschen Liga für das Kind. Vielen Dank. Kinder ohne Lobby, Bildung in der Ausnahmesituation, der Tag in HR2 Kultur. Und nochmal ein literarischer Ausflug in die glücklichen Kindermomente, nicht nur für Herrn Maywald, die Kindermomente der Vergangenheit. Am besten werden die natürlich literarisch transportiert, da kommt die Realität auch nicht in die Quere.
Tante Jenny hatte selbst 3 Töchter und außerdem waren noch viele andere Kinder beim Festessen. Wir hielten uns in einem großen Saal im 1. Stock auf und spielten den ganzen Tag, außer wenn wir essen mussten. Schließlich hatten wir die Esserei satt, denn kaum waren wir mit einem Spiel so richtig in Gang gekommen, erschien prompt Tante Jenny und sagte: Nun müssen wir herunterkommen und noch etwas essen. Als die Großen endlich mit Essen fertig waren, kamen sie zu uns herauf und spielten mit. Wir spielten blinde Kuh. Oles Papa war blinde Kuh. Ein großes kariertes Taschentuch war vor seine Augen gebunden. Wir sprangen um ihn herum und zupften ihn an seiner Jacke, so oft wir sie erwischen konnten. Dann spielten wir Pfänderspiele. Ich gab mein kleines Goldherz als Pfand. Als wir die Pfänder auslösten, wurde ich verurteilt, 3 Purzelbäume zu schlagen. Das tat ich und bekam dann mein Goldherz zurück.
Unbeschwerte Kindheit bei den Kindern aus Bulabü, die gibt es natürlich auch heute noch, keine Frage, aber eben nicht für alle. Gewalt gegen Kinder ist in Deutschland seit 18 Jahren gesetzlich verboten, aber noch immer gehört sie zum Erziehungsalltag. Das zeigen die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Noch nie zuvor gab es so viele Fälle von sogenannter Kindeswohlgefährdung wie im letzten Jahr. Insgesamt 55.000 Kindern und Jugendlichen wurde 2019 Gewalt angetan. Sie wurden mit Gürteln geschlagen, mit Bügeleisen verbrüht oder vernachlässigt. Die Erhebungen beziehen sich auf die Zeit vor Corona. Gewalt gegen Kinder hat es immer gegeben und wird es leider immer geben, sagen Kinderschutzexperten. Mit einem sprechen wir gleich über die Gefährdung der Kinder in der Corona-Zeit. Vorher fasst Petra Boberg das Grundsätzliche zusammen. Der Staat müsse besser hinschauen. Diese Forderung ist alt, aber die strukturellen Defizite im Kinderschutz sind unverändert da. In Frankfurt wird gehandelt.
Das Missbrauchsnetzwerk in Münster mit 3 betroffenen Kindern, die Fälle auf dem Campingplatz in Lütke oder der vor einem Monat getötete 2-Jährige in Querfurt. All diese Kinder geben der Statistik ein Gesicht. In all diesen Fällen liegt laut § 1666 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches eine Kindeswohlgefährdung vor. Nämlich immer dann,
wenn eine vorhandene Gefahr festgestellt wird, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.
All diese Fälle haben Aufsehen erregt, sagt die Pädagogikprofessorin Maud Zittelmann von der Frankfurt University of Applied Sciences. Doch.
Ob wir jetzt wirklich mehr aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld bekommen haben oder ob die Zahlen insgesamt steigen und einfach auch mehr Kinder gefährdet sind, lässt sich so im Augenblick nicht sagen. Was wir dafür bräuchten, ist eigentlich eine Feldforschung, die aber nicht geleistet wird, weil an den Universitäten der Kinderschutz kaum eine Rolle spielt.
Als vermutlich bundesweit einzige Hochschule hat die Frankfurt University of Applied Sciences eine Pflichtvorlesung zum Kinderschutz in das Studium der sozialen Arbeit aufgenommen. Darüber hinaus ein mehrtägiges interdisziplinäres Fallseminar, in der Regel ebenfalls zu Kinderschutzfällen. Ausbildungsdefizite würden immer wieder zu schweren fachlichen Fehlern führen, sagt die Kinderschutzexpertin.
Hier beginnt das Problem, dass viele Schulen, viele Kindergärten, die dort tätigen Fachkräfte wenig Ahnung haben von Anzeichen bei Kindern, die in solchen Situationen sind und nicht darauf vorbereitet werden, mit solchen Kindern dann auch gut ins Gespräch zu gehen und abzuklären, was überhaupt bei ihnen zu Hause ist.
Ein Blick in die Meldestatistik zeige dies. Viele Meldungen kämen von der Polizei und von Ärzten. Erstaunlich wenige von denjenigen, die mit Kindern und Jugendlichen täglich zusammen sind. Zittelmann kritisiert seit Jahren die Defizite in der Ausbildung von Sozialarbeitern, Psychologen, Lehrern und Erziehern. Kein Familienrichter und kein Kinderarzt sei verpflichtet, sich Grundkenntnisse im Kinderschutz anzueignen. In Frankfurt ist das anders.
Wir zeigen den angehenden Fachkräften gemeinsam von verschiedenen Disziplinen her, welche Kinderschutzfälle es gibt an Schütteltrauma, Vernachlässigung, Misshandlung, sexuelle Übergriffe und wie die einzelnen Institutionen und Professionen darin zusammenwirken. Also was kann die Polizei, was zum Beispiel die Fachkraft im Jugendamt nicht kann? Wie ergänzt sich das mit der Expertise von Ärzten, die auf Kinderschutz geschult sind im Umgang damit?
Dass der Kinderschutzpflichtmodul der Ausbildung in Frankfurt ist, hängt mit dem tragischen Tod der kleinen Siri aus Wetzlar zusammen. Die zuständige Sozialarbeiterin hatte an der Hochschule studiert und die Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt nicht richtig eingeordnet. Siri war im Gesicht verletzt und spindeldürr. Das Strafgericht hielt der Studentin später zugute, dass sie in ihrem ganzen Studium nie ein einziges Seminar zum Kinderschutz belegt hatte. Die Pädagogikprofessorin Zittelmann handelte. Doch, sagt sie, wir könnten im Kinderschutz noch viel mehr erreichen.
Ein Unterschied der Erzieherfachausbildung zu den anderen angesprochenen Studiengängen ist, dass die Erzieherfachausbildung wirklich vollständig in der Verantwortung des Landes Hessen ist. Das heißt, das Land Hessen macht die Curricula und nicht die Ausbildungsstätten. Und wenn das Land Hessen wollte, dass Kinderschutz dort eine wichtige Rolle spielt ab morgen, dann käme das so in die Lehrpläne. An den Hochschulen ist das schwerer zu verwirklichen. Trotzdem brauchen da natürlich auch angehende Richter, angehende Sozialarbeiter, angehende Lehrer und Lehrerinnen Fachwissen über Kinderschutz, das sie bis heute viel zu wenig bekommen.
Sagt die Frankfurter Pädagogikprofessorin Maud Zittelmann im Bericht von Petra Boberg. Dramatische Zahlen, die Felder der Kindeswohlgefährdung waren noch nie so hoch, nie so zahlreich wie 2019. Dr. Heinz Kindler, Psychologe, Experte für Kindeswohlgefährdung und Leiter der Fachgruppe Familienhilfe und Kinderschutz beim Deutschen Jugendinstitut in München. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Wenn schon vor Corona so viele Kinder in Notsituationen geraten sind, was wissen Sie darüber, wie es in der Corona-Krise für die Kinder aussieht?
Nun, die amtlichen Zahlen, auf die Ihr Bericht jetzt gerade zurückgegriffen hat, werden immer im Folgejahr veröffentlicht. Auf die können wir im Moment also noch nicht zurückgreifen. Es gab aber gerade eine Umfrage von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik bei den Jugendämtern, wie die gemeldeten Zahlen jetzt im April und Mai waren. Und da haben ganz überwiegend die Jugendämter berichtet, dass sie in dieser Situation jetzt keinen Anstieg der Gefährdungsmitteilungen verzeichnen mussten, was verschiedene Ursachen haben kann.
Zum Beispiel fragt man sich ja, wie gut haben diese Hilfesysteme in dieser Zeit funktioniert. Wir haben ja mehrere Berichte auch immer wieder gehört und Hilfeschreie eigentlich dieser Hilfeeinrichtungen, die gesagt haben, wir kommen überhaupt gar nicht mehr in Kontakt mit den Kindern. Wir wissen nicht, wie es denen geht, obwohl wir eigentlich wissen, dass sie zu Hause Schwierigkeiten haben. Kann das dann vielleicht ein Grund sein, dass wir die Zahlen nicht haben, aber es hinter den verschlossenen Türen nicht gut aussieht?
Richtig, es ist möglich, dass wir eine Bugwelle vor uns herschieben, die, wenn sich die Situation nur weiter normalisiert, dann auf das Kinderschutzsystem zukommt.
Denn viele Eltern sind unter Druck, in Sorge um ihre eigene Gesundheit oder um Angehörige, um ihren Arbeitsplatz, vielleicht in Kurzarbeit. Sind das Erfahrungen, auf die Sie da zurückgreifen können, wo man sagen kann, sowas schlägt natürlich auf die Kinder nieder?
Also wir wissen aus Studien zu wirtschaftlichen Rezessionen, vor allem aus den Vereinigten Staaten, dass während Rezessionen, die eben viele Familien in Not bringen, dann die Raten an Kindeswohlgefährdung auch tatsächlich hochgegangen sind. Und es ist gut möglich, dass das bei uns genauso kommt.
Kommt es dann doch aber immer wieder auch darauf an, in welcher Situation und in welchen Familien die Kinder sind?
Auf alle Fälle. Es wäre völlig falsch anzunehmen, dass Familien einheitlich jetzt einfach mehr belastet sind. Wir haben auch viele Eltern gehabt, die, wenn sie selber jetzt nicht massiv durch Homeoffice belastet waren, die Zeit auch gut genutzt haben. Und wir haben auch in den Studien, von denen es mehrere gab, wo Kinder befragt wurden, auch eine ganze Reihe von Kindern, die gesagt haben, war super, Mama und Papa hatten endlich mal Zeit. Also es wäre verfehlt, wenn wir als Gesellschaft jetzt den Familien unterstellen würden, dass sie jetzt alle in die Überforderung rutschen. Tun sie nicht.
Es fällt halt auseinander. Es gibt dann einfach diese verschiedenen Welten. Jetzt haben wir gehört von dem Corona-Kita-Rat in der Sendung, der Anlass auch, warum wir mal wieder auf die Kinder schauen wollten in dieser Tagsendung. Und da geht es ja um eine bessere Vernetzung auch von denen, die mit den Kindern arbeiten. Da geht es jetzt um die Corona-Situation. Würden Sie sich eine bessere Vernetzung auch in Sachen Kindeswohl wünschen?
Nun, man muss Licht- und Schattenseiten sehen. Es ist einerseits so, dass es tatsächlich schon sehr viel Vernetzung gibt, auch angestoßen durch den Bundesgesetzgeber, dass wir aber nach wie vor sehen, dass bestimmte Bereiche, Sie haben es in Ihrem Bericht gerade angesprochen, häufig noch zögern oder unsicher sind, ob sie Hinweise auf Belastung oder Gefährdung eines Kindes mit dem Jugendamt besprechen, was nicht mehr daran liegt, dass es rechtlich nicht möglich wäre. Also rechtlich ist es mittlerweile eigentlich für fast alle Institutionen möglich, dass sie am Jugendamt Fälle mitteilen, auch vorher mit den Eltern ins Gespräch gehen. Aber wir haben relativ hohe Zahlen von Einrichtungen oder Fachkräften, die dann doch unsicher sind, die Angst haben, dass die Jugendämter sofort hingehen, die Kinder ins Heim stecken oder Ähnliches, was in der Regel nicht passiert, und dann sich halt nicht ans Jugendamt wenden. Insofern wäre mehr Vernetzung gut.
Und auch ein Abbau von Hürden dann offensichtlich.
Auf alle Fälle. Also wenn man denkt, das Jugendhilfesystem funktioniert eigentlich nicht, dann ist es natürlich auch schwer, das Vertrauen aufzubringen, die Kolleginnen und dort anzurufen und zu sagen, also ich habe ja den und den Fall, was könnte ich denn bitte tun?
Da braucht es mehr Mut und mehr Aufmerksamkeit. Dr. Heinz Kindler, Experte für Kindeswohlgefährdung und Leiter der Fachgruppe Familienhilfe und Kinderschutz beim Deutschen Jugendinstitut in München, vielen Dank. Kinder ohne Lobby, Bildung in der Ausnahmesituation, der Tag in HR2 Kultur. Von Kindeswohlgefährdung ist natürlich in den Büchern von Astrid Lindgren nicht die Rede, obwohl auch in ihren Geschichten durchaus mal einem Elternteil eine Hand ausrutscht ohne oder Kinder eingesperrt werden sogar. Zentral bei ihr sind aber die Wohlfühlgeschichten, zum Beispiel das ausgelassene Festessen bei Tante Jenny. Der Höhepunkt steht noch aus.
Das Schönste am Festessen bei Tante Jenny war, dass wir über Nacht dort bleiben sollten. Ich finde es herrlich, anderswo zu schlafen. Alles ist dann so ungewohnt und seltsam. Es riecht auch ganz anders als zu Hause. Wir waren 14 Kinder bei dem Festessen und wir sollten alle nebeneinander auf dem Fußboden im Spielsaal schlafen. Stellt euch mal vor, wie lustig, auf dem Fußboden zu liegen. Wir hatten Strohsäcke, aber keine Laken, sondern nur Decken. Als wir uns hingelegt hatten, kamen alle Erwachsenen noch einmal herein, um uns anzusehen. »Ja, ja«, sagte Papa, »hier liegt das junge Schweden meterweise.« Als wir allein waren, sollten wir eigentlich schlafen. Aber es ist fast unmöglich, 14 Kinder dazu zu bringen, still zu sein. Nana erzählte uns von einem großen Schatz, den ein Ritter vor langer, langer Zeit ganz in der Nähe vergraben hatte. Lasse wollte sofort aufstehen und mitten in der Nacht danach graben. Aber Nana sagte, dass keiner ihn finden könne, weil der Schatz verzaubert sei. Da schlief ich ein.
Das Festessen bei Tante Jenny bei Astrid Lindgren, die Kinder aus Bullerbü. Kindertraum. Dieser Traum ist vor rund 70 Jahren als Buch erschienen, darin die Ferien mit Festessen bei Tante Jenny. Die diesjährigen Ferien in der Realität waren ohnehin für viele kein Traum und jetzt sind sie seit 2 Wochen vorbei. Und damit sind wir von den Kleinen bei den Schulkindern angekommen. Ich glaube, in keinem anderen Jahr haben Schüler und Eltern und Lehrer sich einerseits so nach dem Schulstart gesehnt und andererseits in keinem anderen Jahr so sehr gebangt, hoffentlich geht das gut. Es mussten zwar einige Klassen, Jahrgangsstufen oder ganze Schulen wegen Infektions- oder Verdachtsfällen in Quarantäne geschickt werden, aber die erste Bilanz des Kultusministers fiel auch heute in seiner Regierungserklärung zur Schulsituation positiv aus. Die Schulen haben sich nicht zu Hotspots entwickelt. Aber wie sieht es denn genau in den hessischen Schulen aus? Eine Bilanz nach 2 Wochen von Wolfgang Hettfleisch.
Wie ernst die Situation ist, das war an etlichen Schulen im Bundesland in den vergangenen 2 Wochen zu spüren. Beinahe täglich mussten und müssen irgendwo Schüler und Lehrer wegen Corona-Fällen nach Hause geschickt werden. An der Hanauer Otto-Hahn-Schule zum Beispiel sind noch bis Ende dieser Woche etliche Klassen zum Distanzunterricht, also zum Homeschooling, zurückgekehrt. Die Max-Eid-Schule in Dreieich im Kreis Offenbach, eine Berufsschule, ist gestern vorsichtshalber geschlossen und heute wieder geöffnet worden. In die Ederseeschule im nordhessischen Vöhlherzhausen durften Schülerinnen und Schüler gestern nach einwöchiger Pause wieder zurückkehren. Das sind nur einige Beispiele von vielen. Hessenweit waren zuletzt täglich zwischen 50 und 100 Lerngruppen wegen Corona-Fällen vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. Dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz bereitet das aber noch keine schlaflosen Nächte.
Echte Schulschließungen haben wir aber bislang nur 6 gehabt. Und davon waren auch jetzt 4 wirklich nur für 1 oder 2 Tage, also wirklich nur vorsichtshalber. Das Gesundheitsamt gesagt, erstmal testen, in der Zeit damit nichts passiert. Dann waren die Testungen erfolgreich, also negativ. Dann ist die Schule 1 Tag später oder im Höchstfalle 2 Tage später wieder aufgemacht worden.
Aktuell ist nur eine Schule in Hessen wegen Corona komplett geschlossen. Die Wartbergschule, eine Förderschule in Friedberg. Zugleich lassen die Schul-Corona-Tests, die ohne konkreten Verdacht durchgeführt werden, hoffen. Von bislang mehr als 10.000 Testergebnissen waren nur 2 positiv. Von einem normalen Schulalltag kann trotzdem kaum die Rede sein. In Teilen Südhessens, wo die Zahl der Neuinfektionen zum Ende der Sommerferien nach oben geschnellt war, haben die Verantwortlichen auch mit der Maskenpflicht im Unterricht reagiert. Für den Main-Kinzig-Kreis gab etwa Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler vorige Woche bekannt:
Wir ordnen auch die präventive Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen dieser Kommunen an. Es findet in diesen Schulen auch kein praktischer Sportunterricht statt.
Masken müssen im Unterricht vorerst auch in Frankfurt, in Offenbach und im nördlichen Teil des Landkreises Groß-Gerau getragen werden, zumindest in weiterführenden Schulen. Das ist konfliktträchtig, klar. Für Beate König, die Schulleiterin der Immanuel-Kant-Schule in Rüsselsheim, ist die Maskenpflicht im Unterricht dennoch ein Preis, den sie vorübergehend gerne zahlt.
Im Vordergrund, muss ich wirklich sagen, steht, dass wir froh darüber sind, zum Präsenzunterricht zurückgekehrt zu sein und hoffen, da eben auch möglichst lange im Präsenzunterricht bleiben zu können.
Ginge es nach dem hessischen Landeselternbeirat, dann würde sofort wieder ohne Maske gelernt und gelehrt werden, auch dort, wo es zuletzt viele Neuinfektionen gegeben hat. Kurhane Kinschi, der Vorsitzende des Landeselternbeirats, begründet es so:
Kommunikation ist und bleibt nun mal zu einem großen Teil nonverbal. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass da der Unterricht nicht geregelt stattfinden kann. Und wenn die gesundheitliche Gefahr so groß ist, dass wir jetzt meinen, Maskenpflicht im Unterricht einführen zu müssen, dann sollten wir uns überlegen, ob der Normalunterricht tatsächlich das geeignete Mittel für unsere Schülerinnen und Schüler ist.
Auch die Wiesbadenerin Diane Siegloch von der Initiative Familien in der Krise hält die Maskenpflicht im Unterricht für den falschen Weg.
Da gibt es Kinder, die hatten mit Schwindel zu kämpfen, mit Übelkeit. Manchen Kindern sind sogar ohnmächtig geworden. Es gibt Kinder, die schüchtern sind. Da haben wir Berichte von Kindern, die haben sich dann 5, 6 Stunden auch gar nicht getraut zu fragen, ob sie mal was trinken dürfen.
Die gute Nachricht ist, dort, wo der Anstieg der Neuinfektionen zuletzt so kritisch war, dass die Maskenpflicht im Unterricht angeordnet wurde, sinkt die Zahl der neuen Corona-Fälle seit ein paar Tagen spürbar. Wenn das so weitergeht, könnte der Mund-Nasen-Schutz im Klassenraum bald überflüssig sein. Das Risiko, sich anzustecken, lauert aber auch dort, wo sich Kultusminister und Schulämter nicht zuständig fühlen, auf dem Schulweg. Zum Beispiel im Bus, wie eine Schülerin aus Fulda berichtet.
Es ist wie immer halt, dass die Busse voll sind. Zum Beispiel bei uns an der Schule, da wird immer noch weiter gedrängelt rein. Also es hat sich eigentlich nichts geändert.
Kohane Kinchi, der Vorsitzende des Landeselternbeirats, vermisst klare und einheitliche Vorgaben, die den Schulbesuch in Corona-Zeiten umfassender betrachten.
Die Kinder verlassen das Haus und haben auf dem Weg zum Bus andere Regeln als im völlig überfüllten Bus. Dann wieder andere Regeln auf dem Weg in die Klasse, wiederum andere Regeln dann im Klassenzimmer. Also konzeptionell ist das alles unausgegoren und ich erlaube mir das Fazit eine Katastrophe.
Dennoch ist Hessen im Moment noch weit von Zuständen entfernt, die das Experiment Schule in Corona-Zeiten als Ganzes gefährden könnten.
2 Wochen Schulbetrieb, das ist der Stand der Dinge, ein Bericht von Wolfgang Hettfleisch. Eine Schülerperspektive fügen wir jetzt noch dazu, nicht irgendeine, sondern die vom Frankfurter Stadtschulsprecher Paul Hader. Guten Tag, Herr Hader.
Hallo.
Alles ganz gut gelaufen, sagt der Kultusminister. Und daneben wird viel diskutiert über die Maskenpflicht oder Nicht-Maskenpflicht im Unterricht auf dem Schulhof. Wie ist denn Ihre persönliche Bilanz nach 2 Wochen Regelbetrieb in den Schulen nach den Ferien?
Also alles gut, kann ich auf gar keinen Fall so unterstützen. Und direkt zur Maskenpflicht, man merkt halt schon, dass wenn man 18 Schulstunden lang permanent diese Maske auf hat, dass es einen durchaus erschöpft und man dann am Ende des Schultages teilweise einfach nur noch K.O. im Bett liegt und am besten einen Mittagsschlaf halten könnte, was halt vor Corona so gut wie nie der Fall war. Dementsprechend kann man da, wenn es um die Maskenpflicht geht, durchaus über eine zusätzliche Belastung sprechen.
Nehmen Sie sie in Kauf, weil der Präsenzunterricht aber dann trotzdem auch wichtig ist?
Der Präsenzunterricht ist auf jeden Fall wichtig und aktuell auch eigentlich die einzige Alternative, weil dadurch, dass eben sowohl Land als auch Bund in den vergangenen Jahrzehnten so sehr im digitalen Bereich geschlafen hat, geht es aktuell einfach nicht anders. Man kann nicht über digitalen Unterricht in dem Maße belehrt werden, wie es eben über den Präsenzunterricht der Fall ist. Dazu gibt es auch noch den großen Aspekt der sozialen Ungerechtigkeit und deswegen ist Präsenzunterricht die einzig aktuelle Alternative, was natürlich schade ist.
Das ist eine der Herausforderungen. Bei unserem letzten Gespräch, Paul Hader, haben wir ja im März auch schon zu Beginn des Homeschoolings über die Hindernisse beim Umstieg auf das digitale Lernen gesprochen. Und Sie haben auch da schon laut angeklagt, dass da was passieren muss. Jetzt ist das eine Weile her. Wir haben ja damals alle noch nicht geahnt, wie lange dieses Thema uns beschäftigt. Hat sich denn aus Ihrer Sicht da gar nichts verbessert?
Also nur gering. Vor den Ferien hatten wir ja den Fall, dass die Hälfte aller Schulen dann tatsächlich an das hessische Schulportal angeschlossen wurde und die restliche Hälfte hat sich dann anderweitig umgeschaut, hat dann private Angebote wie Microsoft Teams benutzt oder versucht, eigene Strukturen aufzubauen. Dann hat das Land Hessen tatsächlich, beziehungsweise der Kultusminister, versprochen, dass über die Sommerferien das Schulportal für alle Schulen zugänglich gemacht werden soll.
Muss man vielleicht kurz erklären, das ist eine eigene Plattform, ne, für die Schulen.
Genau. Und zwar hat der Kultusminister versprochen, das für alle Schulen zugänglich zu machen mit einer Videochat-Funktion. Er hat versprochen, Lehrkräfte in größerem Maße fortzubilden und sogar für Schüler und Schülerinnen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen möchten, weil die zu einer Risikogruppe gehören, extra Lehrvideos aufzunehmen, die von ausgewählten Lehrkräften erstellt werden. Aber all das ist nicht passiert, beziehungsweise nicht in dem Maße, wie es versprochen wurde. Und darüber kann man durchaus über eine Enttäuschung reden.
Das klingt nicht so richtig zuversichtlich. Jetzt hat die hessische Landesregierung, die ja eben anders klingt, einen 4-Stufen-Plan vorgelegt. Bei steigenden Infektionszahlen ist vorgesehen, dass man von Regelbetrieb in Stufen über Schutzmaßnahmen bis zu einem erneuten kompletten Distanzunterricht wechseln kann. Und das finden auch die Politiker sehr lobenswert. Es gibt aber auch neben den Schülern und Schülerinnen wie Sie, die darüber klagen, auch viele Eltern, zum Beispiel an der Frankfurter Bettinerschule, die sehr laut schon lange klagen, es fehlen Laptops für Lehrer, für Schülerinnen und auch das WLAN in der Schule ist nicht da, ist überhaupt nicht gegeben, sodass man immer wieder private Ausweichmöglichkeiten suchen soll. Wie sehen Sie denn oder wie blicken Sie jetzt in den Herbst und den Winter, wenn diese Stufen vielleicht gezogen werden müssen?
Also das mit den Endgeräten ist auf jeden Fall ein Problem, dass eben viele Schüler und Schülerinnen gar keine Endgeräte bei sich zu Hause haben oder sie teilweise mit Geschwistern teilen müssen. Und da hatte ich ja vorhin schon angesprochen, existiert eine gewisse soziale Ungerechtigkeit. Und zu dem Vier-Stufen-Plan, da ist die Grundidee eigentlich gut. Allerdings beobachtet man aktuell eben, dass dann, wenn das Infektionsmaß ausschreitet, wie es jetzt beispielsweise in Offenbach, Frankfurt und so der Fall ist, dann auch meist eben die Kommune reagiert und weniger das Land Hessen. Und man hat ja sogar von Seiten des Landes gehört, dass man eben nicht auf größere Schulschließungen im ganzen Land setzen will, sondern dass eben vor Ort selbst entscheiden soll, was passiert, in welchem Umfang es passiert. Und wenn es dann sogar dazu kommt, dass eine Schule in Frankfurt beispielsweise, weil sie immer wieder Corona-Infektionen an sich hat, diese permanent schließen muss, eine andere Schule im Werra-Meißner-Kreis beispielsweise nicht, ist ebenfalls eine große Frage, wie es da denn beispielsweise mit den zentralen Abschlussprüfungen aussieht, wie man da denn eine Vergleichbarkeit machen will. Und davon hat man auch noch nichts Konkreteres gehört.
Weil die gibt es ja mittlerweile auch in Hessen, die zentralen Abschlussprüfungen. Und da wird nicht darauf geguckt, wie viel konnte ein Kind, ein Schüler, eine Schülerin überhaupt in der Schule sein. Es gibt ja manche Stimmen, die sagen, es gibt einen positiven Effekt von diesem Homeschooling. Die Kinder, die Schüler, Schülerinnen lernen schon in diesen Zeiten selbstständig zu arbeiten, was man ja später im Leben durchaus brauchen kann. Wenn Sie sich so umschauen in der Schülerschaft, wirkt das so?
Nicht wirklich. Es ist zwar ein langer Wunsch von uns, dass man mehr auf dieses selbstständige Lernen setzt, dass Schüler und Schülerinnen eben gewisse mathematische Rechnungen, Gleichungen selbst errechnen sollen und weniger Frontalunterricht herrschen soll, wo der Lehrer, die Lehrerin immer viel vorgibt und die Schüler und Schülerinnen einfach nur da sitzen und zuhören. Das merkt man vor allem jetzt in der Situation, dass eben so ein Ansatz umso besser wäre, damit eben beispielsweise Grundschülerinnen, die eigentlich eine pädagogische Begleitung brauchen, solche Aufgaben über einen gewissen Zeitraum auch mal alleine erarbeiten können. Man kann aber aktuell nicht von einem erwünschten oder gar positiven Einfluss reden, wenn es um dieses Homeschooling geht. Je jünger da die Schüler und Schülerinnen sind, desto weniger klappt es, desto mehr Begleitung brauchen da die Schüler und Schülerinnen. Und im Ernstfall war es und wird es wieder das Elternteil sein, welches sich darum kümmern muss, da es anders nicht möglich ist.
Mit Blick auf das Abitur und andere Abschlüsse, bei Ihnen sind das noch 2 Jahre dann bis zum Abitur oder gut anderthalb, die junge Menschen dann in diesen besonderen Zeiten machen. Haben Sie da Sorge, dass entscheidende Bildungsinhalte doch auch für diese Jahrgänge auf der Strecke bleiben?
Durchaus. Man hat ja jetzt auch schon beobachtet, dass gewisse Lehrpläne angepasst wurden wegen der Corona-Krise, was jetzt beispielsweise bis zu den Herbstferien eigentlich nur wiederholt werden soll. Und man hat sogar ganz offen zugestanden seitens des Kultusministeriums, dass man jetzt beispielsweise für das Abitur jedes Halbjahr den Lehrplan, was vorgeschrieben ist im Abitur, ändern will, anpassen will an die aktuelle Corona-Krise. Und da kann es dann auch durchaus vorkommen, beziehungsweise da wird es auch durchaus bedenklich, was dieses Abitur dann im Endeffekt mit einem Abitur von vor 2, 3 Jahren zu tun hat und inwiefern sich dann auch dieses Abitur auf Studienplätze und Arbeitsplätze auswirkt.
Anders als der Kultusminister ist der Frankfurter Stadtschulsprecher Paul Harder nicht zufrieden. Paul Harder, herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Am Tag der Regierungserklärung des hessischen Kultusministers, 2 Wochen nach den hessischen Sommerferien und am Tag, nachdem der bundesweite Corona-Kita-Rat seine Arbeit aufgenommen hat, wollten wir auf die schauen, die anders als die Automobilindustrie ohne Lobby durch die Corona-Krise kommen müssen, die Kinder. Auch wenn zum Beispiel durch den Corona-Kita-Rat ein besonderer Fokus auf sie gerichtet wird, ist doch deutlich geworden, das alleine reicht nicht, um dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht die Verlierer der Pandemie werden. Nehmen wir die Kanzlerin also beim Wort und die Kinder weiter in den Blick. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.